Ich habe eine Frage. Und zwar von ganz am Anfang, das bayerische Königshaus, ist das dann irgendwann abgesetzt worden? Oder wie?
Ja, das wurde dann abgesetzt. Also es gab Unruhen und sie mussten dann irgendwann weg.
Ja, der König wurde abgesetzt von Kommunisten.
Ja, es gab schon die ganze Zeit, nicht der Putsch von 67, es gab die ganze Zeit schon breiten Unmut gegenüber den Bajuwaren, also die sind nicht gut angekommen und sie sind dann 1860, es gab schon in den 1840ern massive Unruhen, die dann wenigstens dazu geführt haben, dass eine Verfassung wieder eingesetzt worden ist. Also da gab es schon Proteste und klar, da haben die Militärs auch immer eine Rolle gespielt, aber das ist wirklich ein breit verankerter Ärger über diese autoritäre Herrschaft von denen gewesen und das hat einfach breite Unruhen gegeben, die dann gestürzt haben und daraufhin haben dann auch die Mächte, vor allem Großbritannien, gesagt, hier Leute, das war's, ihr geht raus, wir haben hier das Sagen in Griechenland, wir stellen euch einen neuen König, mit dem ist es dann halt etwas glimpflicher abgegangen, nicht, dass das jetzt strukturell ein Fortschritt gewesen wäre, aber er hat nicht ganz so repressiv geherrscht wie die Bajuwaren und
ich würde ganz gerne wissen, ob du in deinem Buch an irgendeiner Stelle auf die Flüchtlinge, die gerade in Griechenland ankommen, eingehst.
Ein bisschen, ja. Ich habe es jetzt hier rausgelassen, einfach wegen der Zeitbeschränkung und weil ich denke, das ist ein Thema, das breiter diskutiert wird. Und ich wollte mich hier fokussieren auf das, was nicht breit diskutiert wird. Aber hier ist auf jeden Fall ein Kapitel zu drin zu den Flüchtlingen und eben wie sie abgewehrt werden. Welche Ideen dahinter stecken, hinter diesen Abwehrmechanismen.
Also ich meine, die Sache ist halt, dass das auch ökonomische Auswirkungen und das geht ja auf die ökonomischen Auswirkungen dieser ganzen geschichtlichen und transnationalen Geschichten ein, Auswirkungen hat. Also Griechenland ist pleite,
ja.
Und wird absolut allein gelassen, ja. Mit den Menschen, die bei ihnen Zuflucht suchen.
Ja.
Und deswegen dachte ich, vielleicht ist das ein bisschen ausführlicher da drin.
Ja, ist es.
Auch unter diesem Aspekt?
Ja, also unter dem Aspekt, dass den Ländern an der Peripherie, am Beispiel Griechenland, halt genau die Lasten, um das Wort mal zu verwenden jetzt, also ökonomisch gesehen, um die Lasten denen aufzudrücken und sie eben von dem deutschen Wohlstandszentrum fernzuhalten. Also es ist ja genau der Mechanismus, dass du halt sagst, durch diese Grenzabschottung oder dadurch durch dieses Dublin-System, durch das die Menschen eben in den Ländern, an den Rändern der Europäischen Union festgesetzt werden, dadurch werden diese Länder ja eben verpflichtet, praktisch die Asylanträge zu bearbeiten, die Flüchtlinge zu versorgen, sich darum zu kümmern, das alles zu machen, das kostet Geld, also eben die Lasten.
Ja, ich hatte eine Frage, weißt du, ob es in Deutschland Bewegungen gibt, die was für ja, die griechische Situation beziehungsweise etwas dagegen tun? Ich meine, es wäre eine relativ sinnvolle Frage der deutschen Linken, erstmal Deutschland aufzufordern, um die Reparationszahlen endlich zu zahlen.
Ja.
Dass man in Deutschland irgendwie auch von dem, weiß nicht, von diesem hohen Ross erstmal.
Ja, gibt es. Also zu den Reparationszahlungen gibt es eine Initiative in Hamburg zum Beispiel, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Der Akadistomo ist es. Die sind lange schon an der Thematik dran, schon längst vor der Krise und machen wirklich gute Sachen. Also ich finde eine sehr, sehr gute Adresse, wenn man irgendwie einen Kontakt sucht zu Initiativen, die was wollen. Meiner Wahrnehmung nach ist es so, dass es immer wieder auch Leute oder auch Gruppen vor Ort gegeben hat, jetzt auch autonome Gruppen, die nicht weiter vernetzt sind, die nach Griechenland runtergefahren sind, um dort punktuell mal Kontakte aufzubauen, was zu unterstützen. Ich muss dazu sagen, dass ich selbst seit 3 Jahren in London lebe. Das heißt, also hier in der Überblick über die Entwicklung in Deutschland, was das angeht, etwas fehlt. Aber punktuell hat es das immer wieder gegeben. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es hat es viel zu wenig gegeben, soweit ich es mitkriege. Denn eigentlich müsste es da eine viel breitere Solidarität geben. Und ich finde eigentlich auch eine praktische. Also diese Ausbeutung, das nimmt Ausmaße an. Also wenn man sagt, hier solidarisch mit einem Land in Lateinamerika zu sein, das würde jeder und jedem hier sofort einleuchten. Aber solidarisch mit Griechenland, auch in einem einfachen ökonomischen Sinn zu sein, das leuchtet leider nicht vielen ein, also nicht automatisch. Und auch da mal dran zu denken, das glaube ich wäre eine sehr, sehr wichtige Sache, auf die wir hier wahrscheinlich auch, also die wir uns hier viel mehr, hinter die müssen wir uns viel mehr klemmen, denke ich.
Also ich habe eine konkrete Frage und zwar, ich würde gerne wissen, wie sind die E-Mails der Troika, wo kann man die, sind die veröffentlicht? Und das, meine zweite Frage ist, so aufgemacht, Kontinuität der Rolle Deutschlands und der Ausbeutung. Wie sieht es mit einer Kontinuität von Widerstand aus? Und vielleicht noch der Hinweis an dich ist, also es gibt ganz viele Solidarity-Groups, was Griechenland angeht, aber die sind, ja, der Südlicher Politik halt auch so ein bisschen geschwächt geworden.
Die E-Mails, das ist eine griechische Zeitschrift gewesen, die mal gekriegt hat und dann einen Teil davon veröffentlicht. Teilweise gibt es sie auch in Übersetzung übers Netz, also findest du, aber dass sie umfassend veröffentlicht worden sind, meines Wissens nicht. Also nur in dünnen Auszügen, leider. Aber gut, man kriegt durch diese Auszüge schon einen Eindruck in das, was da stattfindet. Und Kontinuität von Widerstand in Griechenland schon. Du kannst auf jeden Fall eine Linie ziehen von dem, eigentlich fallen da verschiedene Sachen zusammen. Also der Widerstand fällt damit zusammen, dass es in Griechenland auch eine starke innenpolitische Spaltung in den 20er und 30er Jahren gegeben hat. Man könnte vielleicht sogar bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges zurückgehen, aber das würde, glaube ich, auch die Sachen etwas vermischen, also mit der inneren Fragmentierung in Griechenland. Aber es gibt auf jeden Fall Kontinuitäten seit den Zeiten des Widerstandes gegen die Nazis. Der ist etwas, der in der griechischen Linken schon traditionsbildend ist, bis heute auch in Teilen der griechischen Linken, auf den sich heute auch immer wieder Teile der griechischen Linken berufen. Also da würde ich schon eine Kontinuität des Widerstandes sehen. Und es ist sicher so, dass in den letzten 6-7 Jahren auch der Widerstand gegen die deutsche Politik wieder stärker geworden ist in Griechenland. Also er ist zwischendurch, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, er ist zwischendurch etwas verschüttet worden von einer anderen Politik, nämlich von der sozialdemokratischen Politik in den 70ern, vor allem in den 70er Jahren. Es gab ja in Griechenland eine Militärdiktatur seit 67 und da sind auch viele dann aus Griechenland geflohen und einige auch nach Deutschland geflohen. Dort hat es dann Kontakte in die deutsche Linke gegeben. Da gibt es sicherlich auch wieder Traditionen, also Widerstandstraditionen, die aber den entgegengesetzten Bezug auf Deutschland haben. Also wo der griechische Widerstand sozusagen Bezüge in die deutsche Linke hat, gibt es also Leute aus den 70er Jahren, die persönlich einfach noch gute, auch politisch wirksame Kontakte haben. Was man, glaube ich, auch sagen kann, ist, dass durch die Tatsache, dass damals vor allem die SPD so ein bisschen so eine halbherzige Solidarität mit dem griechischen Widerstand betrieben hat. Also sie ist halbherzig, das habe ich auch ein bisschen genauer beschrieben. Hat sie sich aber bei einigen in ein gutes Licht gesetzt. Und dadurch ist in bestimmten Teilen, ich sage jetzt mal so linksliberales Spektrum oder sozialdemokratisches Spektrum, durchaus auch ein positives Deutschlandbild entstanden, was dieses alte, von dem NS-Terror geprägte Deutschlandbild überlagert hat. Und dann insofern in die Widerstandstraditionen auch eingefallen ist. Oder die ein bisschen schräg überlagert. Aber ich glaube, das ist eine Geschichte, die spätestens seit 2010, 2011 Geschichte ist, weil der Charakter der deutschen Politik seitdem wieder offen zutage liegt in Griechenland.
Genau. Du hattest von der Militärregierung angesprochen, deren zustande kommen man ja einer Geostrategie zuschreibt, einer antikommunistischen mit CIA und alle Staaten waren daran interessiert, da nichts ausweitet, von wegen kommunistischer Umtriebe etc. Und wenn von ausgerechnet dieser Militärregierung sagst du, dass das die einzige war, die mal ein nationales Programm aufgelegt hat, war nicht so weit.
Nicht die einzige, aber okay. Sie hat auch Ansätze dafür gehabt, aber sie war nicht die einzige, also das kann man nicht sagen.
Weil das hätte ich eigentlich erwartet von einem nationalen Staat, dass er alle seine Mittel mobilisiert, um das direkt aus dieser Lage rauszukommen, ein Auftritt wie Gaddafi oder keine Ahnung.
Sie haben das eben auch getan, also deswegen habe ich es erwähnt. Aber sie sind sicher nicht die einzigen gewesen, die das getan haben. Man kann sehen, dass in dieser Zeit genau die Handelsströme sich etwas anders entwickeln, also die Exporte und auch industrielle Exporte etwas raufgehen. Aber dass sie die einzigen wären, das würde ich nicht sagen.
Achso, ich hatte nur noch eine Frage. Du hast ja dargestellt, dass der EU-Beitritt für Griechenland eben auch so strukturell oder katastrophale Folgen hatte. Und genau, trotzdem ist es ja so, dass meines Wissens ein Großteil der Menschen dort auch Angst davor haben, aus der EU rauszugehen. Und vielleicht kannst du dazu was sagen, was ich verfolgen hätte.
Der EU-Austritt hat praktisch diese ökonomische Grundstruktur gefestigt. Nochmal, ne? Also diese Abhängigkeit Griechenlands, die Festlegung von Griechenland als einen Staat in der Peripherie, der keine eigenständige Industrie aufbaut, immer nur zuliefert und die Produkte abnimmt. Also vor 3-4 Jahren hat, ich glaube, es ist die FAZ gewesen, die hat mal einen Artikel rausposaunt, da haben sie festgestellt, der größte griechische Konzern, der nicht in der Finanzbranche angesiedelt ist, ist die Abfüllanlage von Coca-Cola in Griechenland. Ne, also das haben die einfach an den Zahlen abgelesen. Also das sind die Dimensionen praktisch. Und das ist durch den EU-Beitritt sicherlich, würde ich so sagen viele Ökonomen auch, zementiert worden. Sicherlich hat der EU-Beitritt noch andere Folgen. Ne, klar, irgendwelche Subventionen, die nach Griechenland fließen, das gibt es auch. Und es ist heute sicherlich so, dass viele Menschen Angst davor haben, erstmal aus dem Euro ausgeschlossen zu werden und dann vielleicht auch aus der EU raus zu müssen. Denn ich denke, es ist relativ klar, wenn Griechenland heute rausfliegen würde aus dem Euro oder aus der EU, dann würde das erstmal mit einem totalen ökonomischen Absturz verbunden sein. Das ist, glaube ich, da zweifelt eigentlich niemand dran. Die Frage, über die eigentlich diskutiert wird, ist die Frage, welchen Weg geht man? Geht man den Weg eines kurzen, krassen Absturzes, den man aufzufangen hofft? Das sagen diejenigen, die sagen, wir müssen raus aus dem Euro. Oder geht man den Weg, im Euro zu bleiben, in der EU zu bleiben? Das sagen diejenigen, die Angst vor diesem Absturz haben. Na, das sagen einige von denen, die Angst vor dem Absturz haben, weil Angst davor haben alle. Ne? Aber diejenigen, die sagen, dann bleiben wir lieber drin, da ist aber dann wieder die Perspektive, auf Dauer diese Kürzungsdiktate, ne? Also auf Dauer abgewürgt werden. Ne? Und das ist so die große Debatte gerade, also in den, ja, die da geführt wird. Und Angst haben, denke ich, alle berechtigte Angst, aber die Frage ist, ob eben ein Ende mit Schrecken besser ist als Schrecken oder Ende oder andersrum letztlich. Ne? Das ist die ganz bittere Debatte, die da geführt wird. Also es ist fürchterlich. Ja.
Ja, einmal grundsätzlich wollte ich fragen wegen Dublin, ob man euch noch rückvollziehen lassen kann, weil ich einmal mich interessiere für die konkret Verantwortlichen. Deutschland hat das erfunden sozusagen, dass es auch da genauer zu benennende Leute gibt, wer und wie, aus welchem Think Tank oder welche Person. Und ansonsten meine Gegenrede zu diesem ganzen einheitslinken Brei, ob jetzt hier linke Buchtage, bei der ATIF hängt seit Ewigkeiten der Stalin, da ist der Stand vom Roten Antiquariat und Ole Zwuck, sein Nom de Guerre, hat Kolja, der hier vor 2 Stunden einen Vortrag gehalten hat, vor 20 Jahren, weil er bei einer LL-Demo ein Stalin-Plakat abgerissen hat, in die Fresse gehauen, das durfte man in der Hinteren lesen, ich habe mit Kolja vorhin nochmal gesprochen. Also das Spannbreite ist hier in diesem Gebäude hier gerade von Stalinismus über Trotzkismus, Leninismus bis Anarchismus. Und ich kotze dieses ewige, die griechische Linke, die deutsche Linke und dieses Wir-Konstruktion kotzen mich einfach an, weil ich mit vielen Teilen dieser sogenannten Linken einfach nichts am Hut habe. Ich bin weder Leninist, noch Stalinist, noch Trotzkist, noch bin ich noch Antisemit, noch bin ich irgendwie ein Homophobe. Und das, wenn ich hier die Leute alle mir angucke und die ich über die Jahrzehnte jetzt kenne, kriege ich bei ganz vielen echtes Kotzen. Und deshalb kotzt mich halt diese Einheitssoße immer an. Wir sind die Linke, wir müssen uns zusammenfinden, böse Spalter, was hier auch jetzt die ganze Diskussion so durchwabert. Letzter Satz noch dazu, Terzo Mondo, der Griechenstraßen, Lindenstraßenwirt, hat jetzt vor 2-3 Monaten hier eine Veranstaltung gemacht zum Thema Frieden, Krieg, bla bla bla. Er hatte unter anderem Susan Wittstahl da, die Hardcore-Antizionistin, sage ich jetzt mal ganz zurückhaltend, die unter anderem diesen Ableger von der Jungen Welt ausgibt, und noch eine andere, Russia Today, sonst die Geschichte, und durch die Intervention von der VVN wurde das dann halt, ich weiß nicht, ob sie dann, na doch, die heftigste Person hatten sie da ausgeladen. Das zeigt aber nur mal, wie diese Friedensquerfront-Linke, so was für Breiten dieser Kerl, der halt seit Jahrzehnten irgendwie den Mikis Theodorakis, der auch ein ausgewiesener Antisemit ist, dessen Songs dann immer nachspielt. Das ist ein Alt-68er mit seinem Terzo Mondo da am Savini-Platz, ist eine Traditionskneipe, fest integriert in diesem ganzen linken Bereich und hat dann diese Veranstaltungsreihe gemacht, die ja, ich weiß jetzt nicht, wie die ausgegangen ist. Nur ein Beispiel dazu. Jetzt kannst du auch meine erste Frage noch.
Ja.
Heißt sie noch, wie die
war? Ja, das war die zu Dublin. Also man kann es festmachen an der deutschen Politik. Hier habe ich in dem Buch die Belege drin, aber so einen konkreten Think Tank, also so die wirklichen Ursprünge, das wüsste ich jetzt auch nicht. Ne? Also wo die ganz konkret herkommen, das weiß ich auch nicht.
Und du hast auch keine Spur, wo man sein könnte, das Gebäude noch verändern könnte?
Also keine wirklich greifbare, sonst hätte ich das da weiter verfolgt. Aber ich denke, für unsere Zwecke reicht es erstmal festzustellen, dass es eine deutsche Politik gewesen ist. Ne? Also wo die ihre Politik ausgearbeitet haben, ist dann natürlich eine wichtige Frage auf jeden Fall, aber eine weitergehende, würde ich sagen.
Wie schätzt du die Haltung der meisten osteuropäischen Staaten ein, die ja eigentlich auch sehr antigriechisch waren in der Stimmung, aber eigentlich auch unter Druck stehen von Deutschland? Hm. War für mich nicht immer nachvollziehbar.
Ja, ich denke, es gibt sicherlich Unterschiede, aber insgesamt kann man sagen, die haben diesen kompletten Ausverkauf und diese gesamte Austeritätspolitik schon hinter sich, ne, in den 90er Jahren. Das heißt, die sind schon ruiniert und die vertreten ihre Eigeninteressen, und für ihre Eigeninteressen ist das, so hart das klingt, aber diese Politik machen die nicht. Schlimm, wenn jetzt da noch ein Staat so runtergewirtschaftet wird, auf ihr Niveau praktisch. Also da gibt es leider nicht den vereinten Widerstand, den man erhoffen könnte, also wo man denken könnte, die Staaten, die es schon mal durchgemacht haben, die leisten jetzt Widerstand, so ist es nicht. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sich in diesen Staaten jeweils auch eigene Eliten herausgebildet haben, die mit diesem System recht gut leben. Und ob sich ein breiter Widerstand von unten bilden ließe, das ist nochmal eine andere Frage, aber die Lage in Osteuropa ist, glaube ich, das wäre völlig unrealistisch, da von irgendeiner Solidaritätsbewegung auch im eigenen Interesse auszugehen. Also ich habe es nirgendwo in einem relevanten Ausmaß gesehen, immer Einzelpersonen, klar. Ne, oder.
Was sind irgendwie Alternativen zur Wirtschaftspolitik der Troika? Also das wäre, beziehungsweise für die Vergangenheit, du machst ja viel historische Analyse, schreibst du irgendwie, welche Alternativen es gegeben hätte für Griechenland?
Nein. Nicht wirklich. Also ich versuche zu beschreiben, beziehungsweise der Tomasz Konitsch, ich hätte es dazu sagen sollen, muss ich mich fett entschuldigen, Tomasz Konitsch hat ein Kapitel über die Krise darin geschrieben, in dem er genau auf diese Aspekte eingeht. Aber ich würde nicht sagen, dass es beschrieben ist, welche Alternativen es gibt, sondern es wird beschrieben, welche Alternative gegangen worden ist. Ne, denn die andere Alternative, die oft diskutiert wird, ist nicht eine, die ich jetzt oder auch Tomasz irgendwie vertreten würden. Ne, also natürlich gäbe es irgendwelche sozialdemokratischen, keynesianischen Alternativen, aber und das, die tauchen auch auf in dem Buch, also im Sinne dessen, was die deutsche Politik nicht betrieben hat. Aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie befürwortet würde. Also insofern ist es einfach ein analytisches Buch.
Gibt es dann Angebote von anderen Staaten, Russland, China, USA, Iran, weil das wäre ja dann auch ein Fall für internationale Konkurrenz, Griechenland den Europäern streitig zu machen, gerade auch wegen der geostrategischen militärischen Lage?
Ja und nein. Also es gibt nicht, wie soll man sagen, es gab punktuell Überlegungen oder Ansätze für eine griechisch-russische Politik. Das ist vor allem so gewesen, als Syriza angefangen hat. Es ist meiner Einschätzung nach nicht so, dass diese Überlegungen, was die griechische Seite angeht, ernsthaft betrieben worden sind. Meiner Einschätzung nach sind das sozusagen Drohmittel gewesen, mit denen man versucht hat, irgendwie das eigene Verhandlungsgewicht gegenüber den westeuropäischen Ländern hochzutreiben, was misslungen ist. Das ist so die eine Sache. Was es auch gibt, oder das ist aber was anderes, es gibt chinesische Aktivitäten in Griechenland. Die sind aber völlig anders begründet. China betreibt ja im Moment eine massive Außenwirtschaftsförderung. Das heißt also, die treiben ihre Exporte massiv voran, die treiben den Ausbau ihrer Verkehrswege voran, und das ist verbunden mit diesem Konzept der neuen Seidenstraße. Und dieses Konzept der neuen Seidenstraße würde jetzt zu weit führen, aber das sieht unter anderem vor, dass auch der Schiffshandel halt mit Europa ausgebaut wird, und der Endhafen davon soll der Hafen von Piräus bei Athen werden. Und da hat Griechenland jetzt von den Privatisierungen schon profitiert. Die haben große Teile an dem griechischen Hafen in Piräus aufgekauft. Das könnte Griechenland tatsächlich einen ökonomischen Vorteil bringen. Es ist jetzt schon so, dass zum Beispiel HP, also dieser IT-Konzern, dass der sein Verteilerzentrum aus Rotterdam abgezogen und nach Piräus verlegt hat. Das ist jetzt keine Politik, die sich strategisch gegen jemanden richtet, aber das ist eine Politik, die eine Wirtschaftspolitik ist, eine Außenwirtschaftspolitik, und die da möglicherweise einen neuen Kooperationspartner aus chinesischer Sicht aufbaut. Und ob da für Griechenland was Positives draus wird, wird man sehen müssen. Also irgendein ökonomischer Aufschwung. Ich denke, absehen kann man es noch nicht, aber ausschließen lässt es sich auch nicht. Ich meine, wenn HP sein Verteilerzentrum dorthin verlegt, dann heißt das schon was. Dann, wenn sonst nicht ist, dann können wir Schluss machen.
Ja, vielen Dank.
Danke auch.